Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Ja, mit Malte Asmus, das 4:1 gegen Bilbao hat gezeigt, Borussia Dortmund scheint gerüstet für den Samstag, für das Duell um die Vizemeisterschaft in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Pitt, auf welchen Kick freust du dich am Wochenende denn mehr? Darauf oder auf Bayern gegen Frankfurt oder Frankfurt gegen Bayern? Das findet ja in Frankfurt statt.
Also ich gucke tatsächlich gerade mehr auf Borussia Dortmund, weil ich eigentlich auch darauf den Moment warte, dass Borussia Dortmund wieder, abkackt, ja, weil das gehört ja mit so mal zum Prozess dieser Mannschaft, dass sie super spielt in der Champions League. Ich meine, auch wenn es 4:4 ausging im ersten Spiel, waren sie ja überlegen, haben sie ja selbst vergeigt. Jetzt den zweiten Sieg in der Bundesliga, wirklich souverän, bis auf das Unentschieden bei St. Pauli. Aber ich habe noch die Worte von Alex Stoddel im Ohr, der gesagt hat, Boom beim BVB, ich traue dem Ganzen noch nicht. Und jetzt bin ich gespannt, ob jetzt gegen Leipzig und darauf das Bundesligaspiel bei Bayern München, ob man diese Leistung jetzt bestätigen kann. Danach traue ich der Mannschaft eine Menge zu, wenn man das wirklich meistert. Und deswegen müssen wir jemanden fragen, der sich noch besser auskennt bei Borussia Dortmund, damit wir wissen, was wir meinen sollten.
Definitiv. Und der kann sicher erzählen, ob es einen Boom gibt oder ob es Bumm macht. Um ein ganz, ganz schlechtes Wortspiel zu machen. Ne?
Boom oder Bumm, das ist super.
Das machen wir mit Sebastian Wessling, Sportchef der Funke Mediengruppe, BVB-Kenner, und heute da, um uns diese Fragen einzuschätzen. Hallo Sebastian.
Hallo.
Ja, Sebastian, wie positionierst du dich denn da?
Irgendwo dazwischen. Nein, also es ist ja immer schwer zu sagen. Ich beobachte den Verein ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange. Und immer dann, wenn man das Gefühl hatte, okay, jetzt scheint es begriffen zu haben, jetzt läuft es glatt, jetzt sind sie richtig in der Spur, dann ist doch irgendwas passiert, mit dem man vielleicht nicht so gerechnet hat. Deswegen habe ich gelernt, sehr vorsichtig zu sein, was Prognosen bei Borussia Dortmund angeht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie unter Niko Kovac jetzt eine Stabilität haben, die sie in den vergangenen Jahren so nicht gehabt haben. Und dadurch auch eine Konstanz, die sie so nicht gehabt haben. Es gab zwei so ein bisschen Ausschläge. Klar, das die vergeigten Führungen gegen St. Pauli und gegen Juventus. Aber insgesamt finde ich schon, ist diese Mannschaft mit einer Stabilität unterwegs, die man so von ihr eigentlich fast gar nicht kennt. Und wenn sie die einigermaßen halten können, dann würde ich sagen, dann sind sie im Duell um die Vizemeisterschaft auf jeden Fall vorne. Die Bayern sehe ich aber trotzdem immer noch ein gutes Stück darüber.
Aki Watzke, Clubchef und kommender Präsident von Borussia Dortmund, hat intern gesagt, Niko Kovac ist der beste Trainer beim BVB seit Jürgen Klopp. Ich finde, das ist eine gewaltige Aussage. Würdest du ihn auch so einordnen? In der langen Reihe von Trainern, die sich schon versucht haben, ein bisschen Stabilität bei Borussia Dortmund reinzukriegen, damit ein bisschen mehr rausspringt als nur DFB-Pokalsieger.
Also, wenn ich es jetzt sortiere, ich fand Thomas Tuchel tatsächlich den besseren Trainer, aber den würde Aki Watzke eher aus persönlichen Gründen, glaube ich, in dieser Liste weiter unten ansiedeln. Fachlich fand ich Thomas Tuchel tatsächlich damals richtig gut, und er hat ja Borussia Dortmund auch zum Punkterekord damals geführt. Hatte nur das Pech, dass die Bayern einfach damals die Guardiola-Bayern waren und einfach auf einer anderen Ebene unterwegs. Aber das, was Niko Kovac geleistet hat, ist natürlich schon beeindruckend, das muss man so sagen. Ich habe es ehrlicherweise auch so nicht erwartet. Er hat die Mannschaft ja wirklich sehr schnell stabilisiert, also Mannschaft, die ziemlich durch die Bundesliga getaumelt ist, hat ihr so ein bisschen dieses Luftikus-mäßige, was sie ja seit Jahren oder Jahrzehnten fast schon begleitet, hat ihr das ausgetrieben. Und ja, dieses Wort Stabilität, ich kann es immer wieder verwenden, das hat er ihnen auf jeden Fall eingeimpft, hat auch Spieler wie Karim Adeyemi zu verlässlichen Verteidigern gemacht. Allein das ist eine große Trainerleistung. Also von daher ist das schon gut. Ich tue mich immer schwer mit so Rankings. Also das, ob jetzt der eine die größte Leistung oder die andere, ist ja auch von außen auch nicht immer so ganz leicht zu beurteilen, wer in welche Situation reinkommt und was vorfindet und wie es in der Kabine aussieht. Aber natürlich vollbringt Niko Kovac da jetzt gerade eine großartige Trainerleistung. Ich würde nur gerne eine kleine Klammer aufmachen. Entscheidend wird jetzt die Frage sein, kriegt er die Mannschaft, also kriegt er das Ganze auch weiterentwickelt? Ne? Also das ist jetzt ein erster großer Schritt gewesen, das Gebilde zu stabilisieren und sozusagen ein gesundes Fundament zu legen. Aber da muss man jetzt natürlich schon ein bisschen noch drauf aufbauen, wenn man dauerhaft dann wirklich in Deutschland und zur Spitze gehören will und auch in Europa vorne mitspielen will, dann reicht, also ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, weil es gab natürlich Spiele, da haben sie sehr gut gespielt, haben jetzt auch sehr schöne Spielzüge drin gehabt, aber sie verlassen sich vorne schon auch noch sehr oft darauf, dass sie einfach sehr gute Spieler haben, die schon irgendwann ein Tor machen werden. Wobei ich da Fortschritte sehe, aber wie wie gut er das jetzt auf die Strecke bringt, die Mannschaft dann auch spielerisch weiterzuentwickeln, auch eben im Spiel nach vorne nochmal auf ein neues Niveau zu heben, das ist dann die spannende Frage. Aber die ersten Schritte waren richtig, richtig gut. Da wäre ich Aki Watzke zu widersprechen.
Du hast gerade im Nebensatz erwähnt, du hättest das nicht unbedingt von ihm erwartet. Warum nicht?
Naja, es eilte jetzt Niko Kovac einen Ruf voraus von seiner letzten Station, der jetzt nicht zwingend der beste war. Wenn man sich zum Beispiel Wolfsburg anguckt, da ist, glaube ich, richtig vieles nicht so gut gelaufen. Wobei man jetzt einschränkend sagen muss, es ist vielen Trainern so ergangen, also lag es vielleicht nicht allein am Trainer. Aber auch wenn man sich unter Kollegen umgehört hat, sei es in Bayern, sei es in Wolfsburg, da waren jetzt die Meinungen nicht so euphorisch. Also ich habe damals gesagt und auch geschrieben, das kann man überprüfen, er ist der richtige Trainer für die Situation, so um jetzt zu diesem Zeitpunkt die Mannschaft irgendwie, also diese taumelnde Mannschaft einigermaßen einzufangen. Ich hatte aber Zweifel daran, dass es dann von dort aus dann nochmal so große Schritte nach vorne gibt. Die ersten Schritte hat er jetzt aber gemacht, da hat er mich zumindest schon mal widerlegt. Ich war auch, muss man dazu sagen, nicht der Einzige, der skeptisch war. Also wenn man zum Beispiel so Social Media, das ist immer nur eingeschränkt repräsentativ, aber wenn man sich das durchgeguckt hat nach der Verpflichtung, da konnte man, glaube ich, an einer Hand abzählen, die BVB-Fans, die dort gejubelt haben. Und der Rest war doch schon sehr viel von großer Skepsis geprägt, eben aufgrund der Station zuvor, wo nicht immer alles gut lief und wo er diesen zweiten Schritt nie so richtig hat machen können. Ne? Also er hat immer, finde ich, schnell eine Mannschaft in den Griff bekommen, ja irgendwie seine Art von Fußball schnell irgendwie implementiert bekommen und die auf so einem konstanten Niveau etabliert. Aber dann die Weiterentwicklung, die habe ich dann oft vermisst. Daher rührte meine Skepsis und ja, jetzt, also teilweise hat er mich schon widerlegt. Ich bin gespannt, ob er es auch weiterhin tut. Es wird also nicht sein größter Antrieb sein, aber
ich kann das sehr mal gut nachvollziehen, was du über Niko Kovac gesagt hast. Ich habe auch zwei Blicke auf ihn. Der erste Blick ist, man hat damals gemerkt bei Eintracht Frankfurt, wie er mit der Mannschaft eine Einheit geworden ist und deswegen auch das Pokalfinale völlig zu Recht gegen Bayern München gewonnen hat. Und das war eins, Mannschaft und Trainer. Und selbe Situation, Olympiastadion, Pokalsieg mit Bayern München und die Mannschaft ging spürbar auf Distanz zu ihrem Trainer. Es gab da auch ein paar Bemerkungen von ihm, dass er zum Beispiel schnellere Spieler erwartet, also schnellere als Thomas Müller, was sich jeder Trainer ja gewünscht hätte. Also da war ehrlich gesagt ein ganz merkwürdiges Verhältnis zur Mannschaft. So, Schnitt, jetzt sehen wir ihn bei Borussia Dortmund und da habe ich sehr aufmerksam gelesen, was Adeyemi erzählt hat dieser Tage, dass Adeyemi sagt, Trainer hat mir beigebracht, dass ich nach hinten arbeiten muss, da erfülle ich meine Pflicht, aber in der Kür nach vorne bekomme ich alle Freiheiten, um mein Spiel offensiv auszugestalten. Also er hat offenbar, wenn ich dann so etwas lese, in dem Fall war es bei den Kollegen von der Süddeutschen, dass er ein Gespür hat, wie er mit Spielern, mit Starspielern umgehen muss, um diese Balance zwischen Pflichterfüllung und Kür hinzubekommen. Da scheint ja Borussia Dortmund aus der Not heraus, dass man ja fast die Qualifikation zur Champions League verpasst hatte, ihm Freiheiten zu geben, die Mannschaft so zu führen. Das scheint ja wohl der Schlüssel zum Erfolg gewesen zu sein, was ihn jetzt auch mit in die neue Saison trägt.
Absolut. Also da habe ich auch das Gefühl, dass er da dazugelernt hat an der Stelle, was die Führung so einer Mannschaft angeht. Du hast ja München angesprochen, hat er ja sehr unglückliche Sätze über Thomas Müller gesagt, so nach dem Motto, ja, wenn mal ganz große Not am Mann ist, dann wird auch Thomas Müller nochmal zu seinen Spielen kommen. Was ja eine Demontage auf offener Bühne einer schon damals Vereinslegende war und einem prägenden Spieler absolut für diese Mannschaft. Und auch andere Sätze, wie irgendwie man kann mit einem Käfer auf der Autobahn keinen Porsche schlagen oder irgendwie sowas, nachdem sie da von Liverpool zersägt wurden.
Das sind die Sätze, die ich meinte. Schön, dass du sie besser in Erinnerung hast als ich.
Genau, also
ich glaube, es waren Fiats und Ferraris, aber wir wollen
ja aber genau, aber es gibt auch andere gute Automarken. Es gibt, ja. Und das war ja, genau, dann hat er ja damals, ist er gegen Frankfurt komplett untergegangen mit dieser Mannschaft. 4-1, 5-1, glaube ich, verloren. Und mit der gleichen Mannschaft hat dann Hansi Flick ja nur ein paar Tage später dann wiederum Borussia Dortmund 4-0 auseinandergenommen. Also das, von daher kommt natürlich ein gewisses Bild, was man von Niko Kovac hat. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, das hatte ich von Tag 1 an in Dortmund, dass er an der Stelle, was Umgang mit der Mannschaft angeht, total dazugelernt hat. Also ich finde, das schlug teilweise ins andere Extrem um, wenn er dann erzählt hat, dass Julian Brandt auf gleichem Niveau wie Florian Wirtz und Jamal Musiala ist, dann weiß ich, was er damit sagen will, aber ob ihm da jetzt alle zustimmen, mache ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Aber da sieht man, er hat gelernt, seine Spieler dann auch, also zumindest in der Öffentlichkeit, eben verliert er überhaupt kein kritisches Wort mehr über sie, sondern schützt sie intern, verteilt er auch Arschtritte. Auch das ist ja so ein Wort, was Karim Adeyemi mal benutzt hat. Aber da ist er sehr klar und sehr straight. Aber schafft es tatsächlich auch wieder, da so eine Einheit offensichtlich zu formen. Also ich habe das Gefühl, da stimmt es jetzt auch in der Mannschaft. Und da stehen alle, zumindest alle wichtigen Spieler hinter dem Trainer und ziehen mit ihm an einem Strang in die gleiche Richtung. Und er hat auch in seinem öffentlichen Auftreten, finde ich, oder in seinem Auftreten gegenüber uns Journalisten, das ist jetzt nicht ganz entscheidend, aber auch da wurde uns halt von Kollegen gesagt, oh, da kommt jetzt Spaß auf euch zu, da kommt ein ziemlicher Grießkram, der kann nicht so mit Journalisten, der ist ziemlich knurrig unterwegs. Und wir haben den von Tag 1 an als unfassbar offen erlebt, als unfassbar charmant. Der hat mehrere Hintergrundrunden mit uns gemacht, ist da wirklich sehr, sehr offen aufgetreten. Also hört sich auch unsere Meinung sehr genau an. Also es ist vermittelt, also viele Trainer vermitteln einem ja das Gefühl, du schreibst zwar drüber, aber du hast trotzdem keine Ahnung. Gar nicht so, sondern da findet auch so ein Dialog auf Augenhöhe statt. Das ist überhaupt nicht entscheidend, aber es ist so ein kleines Mosaik, das eben zeigt, wie er sich da, glaube ich, wie er einfach seine Lehren gezogen hat, auch aus der Zeit in München und sich da ein Stück weit noch weiterentwickelt hat. Und ja, und was das, da andere Themen, er macht die Mannschaft super fit, das hat er sehr, sehr schnell geschafft, auch im laufenden Saisonbetrieb, womit auch nicht jeder gerechnet hat. Er hat ihr Stabilität eingeimpft, also da hat schon, ich sage sehr oft Stabilität heute, also jedes Mal schnappst und man geht hier sehr knüller raus, aber das ist einfach einer der Schlüssel zum Kovac-Fußball.
Ja.
Und das hat er geschafft und das haben viele andere Trainer, haben sich daran die Zähne ausgebissen vorher.
Ja, also und vor allem, ich kann das nur in einem Punkt ergänzen, er hat ja auch Matthias Sammer den Job gerettet als Berater beim BVB, weil wie mir zugetragen worden ist, legt er sehr viel Wert darauf, auf diesen Austausch mit Matthias Sammer. Das ist eine Qualität eines Trainers, dass er nicht sagt, ich habe ja die einzige Wahrheit und alle folgen dem. Nein, er nutzt Matthias Sammer als Sparingspartner, weil Sammer dann doch ein paar Dinge sieht, die der normale Journalist, Fan oder Funktionär eines Vereins nicht so erkennen kann. Aber dass du überhaupt offen bist als Cheftrainer, der ja schon was erreicht hat in seinem Berufsleben, zeichnet ihn wirklich, wirklich aus. Obwohl Matthias Sammer ja innerhalb des Vereins nicht so präsent ist, er ist ja nicht beim Training oder so, aber er sieht die Spiele und weiß, worauf der Trainer achten soll. Und dass der Trainer sich da offen zeigt, also da habe ich gedacht an der Stelle, als ich davon gehört habe, da hat er wirklich einen Reifeprozess mitgemacht. Ne? Als Trainer ist man ja gerne mal anders unterwegs.
Ja, da haben sich auch viele Trainer selbst das Leben mit schwer gemacht, auch in der jüngeren Vergangenheit, dass sie eben gesagt haben, nee, mit Matthias Sammer will ich nichts zu tun haben, bleib mir weg. Was jetzt gar nicht richtig oder falsch sein muss, aber du machst sie einfach unnötig schwer dann in so einem Gebilde wie Borussia Dortmund, wo einfach man weiß, dass Matthias Sammer einfach das Ohr von Aki Watzke hat und auch von Lars Ricken durchaus. Es ist doch schlauer, mit dem einigermaßen eine Ebene zu finden und mit dem sich auszutauschen. Und der bringt darüber hinaus ja einen riesen Erfahrungsschatz mit. Also es ist ja, kann ja kein Fehler sein, sich mit dem ab und an zu unterhalten und auszutauschen. Aber wie gesagt, andere Trainer haben es halt nicht gemacht, haben relativ stur ihr Ding durchgezogen und das hat ihnen dann nicht zwingend gut getan. Sei es Marco Rose, auch Nuri Sahin ein Stück weit. Also das war nicht immer der perfekte Weg.
Den perfekten Weg hat Kovac jetzt offensichtlich bei Adeyemi gefunden, aber bei Joe Bellingham bisher noch nicht. Wie siehst du dessen Position? Würde der eigentlich überhaupt so viel Aufmerksamkeit kriegen, wenn er nicht Bellingham hieß? Hat man da einen großen Namen gekauft, aber sonst vielleicht doch zu viel bezahlt dafür?
Also, man hat auf jeden Fall einen großen Namen gekauft. Und ich glaube auch, dass er ein paar Millionchen weniger gekostet hätte, wenn nicht der Name Bellingham wobei der steht ja gar nicht mehr auf dem Trikot, aber damals stand er noch. Also wenn er nicht diesen Namen hätte, dann glaube ich schon, dass das die eine oder andere Million weniger wäre, weil man natürlich immer die Fantasie hat, dass er einen ähnlichen Weg geht wie der Bruder. Jetzt im Moment hat man natürlich dann eher den Effekt, dass dieser Name so ein bisschen dann auf den Schultern drückt. Also dass genau das eintritt, wovor man so ein bisschen Sorge hatte, dass der eben hier hinkommt, also nach Dortmund kommt, im extrem jungen Alter. Sein Bruder war noch jünger, aber trotzdem ist er 19 Jahre erst alt. Und wenn er jetzt kein Bellingham wäre, dann wäre das ja irgendwie kein Riesenthema, habe ich immer das Gefühl, ne? Weil dann käme halt ein 19-Jähriger aus der zweiten englischen Liga. Man würde sagen, ja, das ist doch ganz normal, dass das ein bisschen braucht. Also der hat jetzt immerhin, der stand jetzt in der Startelf in einem Champions-League-Spiel. Also ist ja auch nicht so, dass er keine Rolle spielt, aber er hat halt Anpassungsschwierigkeiten. Und das sind bei einem 19-Jährigen, der aus einem anderen Land kommt, aus einer anderen Liga kommt, eine andere Intensität gewohnt ist, ist das ja das Normalste der Welt. Aber man vergleicht es natürlich mit Jude Bellingham, der auch aus der zweiten englischen Liga kam und von Tag 1 an einfach eine prägende Figur für das Dortmunder Spiel war. Aber das ist ja die absolute Ausnahme. Ich glaube, dass Jude Bellingham, ich sehe nicht, dass er so talentiert ist wie sein Bruder. Mhm. Ist natürlich etwas früh vielleicht, diese Einschätzung zu machen, bei all den Sachen, die ich gerade geschildert habe, warum es natürlich schwer ist. Ich glaube nicht, dass er dieses überragende Talent mitbringt. Ich glaube aber, dass er ein sehr ordentlicher Mittelfeldspieler für Borussia Dortmund sein kann. Er hat nur das Pech, dass er sehr viele andere in diesem Kader hat, die ein ähnliches Profil haben und die einfach gerade sehr gut drauf sind. Marcel Sabitzer spielt er jetzt wieder groß auf. Felix Metscher kommt immer besser rein. Dann gibt es auch noch Pascal Groß, der jetzt auch auf der Bank sitzt meistens. Also da ist einfach das in den Mannschaftsteil hineingekommen, der bei Borussia Dortmund am dichtesten besetzt ist, was Quantität und Qualität angeht. Da ist es normal, dass man sich schwer tut, aber ja klar, dieser Name spielt dabei natürlich eine Riesenrolle.
Ich glaube, dass man auch beim Namen Bellingham ein bisschen Geschichtsklitterung betreibt. Auch der große Bellingham hat ja nicht immer super performt. Da gab es auch Phasen, wo er total untergetaucht ist. Schlimmer noch, wo er den Leuten auf die Nerven gegangen ist, weil er plötzlich so ein Star-Getue entwickelt hat. Ich würde ein bisschen die Situation vergleichen mit Ousmane Dembélé, inzwischen Ballon d'Or-Gewinner, das heißt der beste Fußballer weltweit. Als er bei Borussia Dortmund war, hatte man auch seine Sorgen. Ne? Borussia Dortmund bekommt die Spieler in einem Entwicklungszustand. Ich möchte mal sagen, da müssen die erst noch das Gesellenstück ablegen. Das heißt, die haben Macken, die haben Schwächen, die haben Phasen, wo sie eben nicht performen können und gewinnen erst mit der Zeit diesen Reifeprozess bis zur Meisterprüfung. Aber dann sind sie nicht mehr bei Borussia Dortmund. Und in dieser Blütezeit bekommt man diese Spiele einfach nicht in Dortmund, sondern man kriegt sie nur in der Frühphase und muss dann mit diesen Macken dann leben lernen. Und ich glaube, da muss man genau mit diesem Blick an den jungen Bellingham rangehen, dass er noch nicht in der besten Phase seiner Fußballerlaufbahn ist. Und wenn er da reingerät, ist er nicht mehr beim BVB. Also genießen wir die Zeit und helfen ihm auf diesem Weg, müsste eigentlich die Losung beim BVB sein. Und da glaube ich, hat das was mit Erwartungsmanagement zu tun bei Borussia Dortmund, so wie ich auch deine Worte verstanden habe.
Ja, ein bisschen problematisch ist natürlich, dass dieses Erwartungsmanagement auch gegenüber den Eltern erfolgen muss.
Also die ihn bei St. Pauli ein bisschen gemotzt haben, dass er nicht durchspielen durfte. Ne?
Genau, und das auch noch schlauerweise in einem Bereich, wo Journalisten das mitbekamen. Also
ich hätte ihn auch ausgewechselt. Ich war im Stadion, habe ihn mal Millantor gesehen. Also da brauchte man kein Fachmann zu sein, zu sagen, Junge, du gehst mal früher zum Duschen. Ne?
Ja, das war absolut richtig. Das haben ja alle so gesehen, nur halt Mark Bellingham, der Vater nicht.
Ja.
Und da ist natürlich, du hast ja vollkommen zu Recht gesagt, Jude Bellingham hatte am Ende schon sehr starke Star-Allüren bei Borussia Dortmund, war eigentlich von den Verantwortlichen kaum noch zu führen, weil er einfach auch um seinen Wert wusste, um seinen Status wusste und sich vieles erlaubt hat, was andere vielleicht nicht getan haben. Und das Problem hat man sich jetzt vielleicht so ein bisschen wieder zurück ins Haus geholt, weil zumindest die Eltern von Jude Bellingham, also über Jude Bellingham selber kann ich bisher gar nichts Schlechtes sagen in der Hinsicht. Also da höre ich auch tatsächlich sehr viel Positives, dass das ein guter Junge ist, der in der Mannschaft total offen ist und so. Aber wenn der Vater nach ein, zwei Spielen schon solche Aktionen bringt, dann kann man sich auch viel Spaß einstellen, wenn es weiter so laufen sollte, wie es läuft und er eben nicht regelmäßig spielt. Dann macht das die Sache natürlich schwierig.
Lars Ricken hat es auf jeden Fall sehr, so ähnlich wie du, eingeschätzt und hat gesagt, der hat einen 5-Jahres-Vertrag. Er ist erst 19, wir denken da langfristig, nicht in Monaten, nicht in Wochen, sondern eher in Jahren. Wir sind überzeugt, dass er sich durchsetzt. Also, wie du gesagt hast, vielleicht sollte man dem Papa das dann auch nochmal schon beibringen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Ganz ehrlich, Leute, ich kann es kaum noch erwarten, endlich FC 26 auf meiner PlayStation 5 in Betrieb zu nehmen. Ja, richtig gehört. Ich, Pit Gottschalk, zocke mit Hilfe von EA Sports. Und das sogar aus beruflichen Gründen. Denn was nur wenige wissen, bevor ich meine Analyse zu einem Bundesligaspiel schreibe, spiele ich beide Mannschaften komplett durch. Das Vorspiel hilft ungemein. Ich lerne die einzelnen Spieler kennen und durchschaue die Taktik der Trainer. Das ist jetzt besonders zu Beginn der Bundesliga-Saison wichtig. Am zweiten Spieltag wollte ich zum Beispiel das Derby zwischen HSV und St. Pauli checken. Wie gut sind die Neuzugänge? Wie arbeitet die Fünfer Abwehrkette? Wie klappt das Flügelspiel? Das alles liefert FC 26 in einer Qualität und Detailgenauigkeit, die atemberaubend sind. Leider war das Spiel noch nicht draußen. Ich ging quasi unvorbereitet in den Volkspark. Da merkte ich wieder, wie mir das Spiel immer hilft. Aber das ändert sich ja jetzt. Ende September kommt FC 26 endlich auf den Markt. Und wir bei Feverpitch dürfen uns gleich doppelt freuen. Denn EA Sports macht uns ein Angebot, das wir unmöglich ablehnen können. Wir bekommen FC 26 eine Woche vorab, vor allen anderen Fußballfans. In den Shownotes findet ihr einen Link, um die Ultimate Edition zu bestellen. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Also ich schlage da gleich zu. Ich will ja wissen, was ich da schreiben soll. Und für alle, die selbst nicht zocken, kleiner Tipp von mir, FC 26 ist das perfekte Geschenk für den Sohnemann oder die Enkelkinder. Ich sage euch aus eigener Erfahrung, wenn ihr das Spiel besorgt, seid ihr zu Hause der Held.
Er ist eine Personalie, eine andere Personalie, die jetzt aus Dortmunder Sicht in diese Phase endlich wieder zurückkommt. Nico Schlotterbeck, Kapitän, wichtige Stütze in der Abwehr, auch wenn er gegen Bilbao noch nicht wieder gespielt hat, aber vorher in der Bundesliga ja eingesetzt wurde. Jetzt wegen Belastungssteuerung, weil er sich für die Nationalmannschaft schonen musste oder weil er sich für Leipzig schonen musste auf der Bank. Er wurde von Nagelsmann nämlich auch nominiert, obwohl er lange verletzt war.
Ja, er hat, also Niko Kovac hat es gestern ja ziemlich nachvollziehbar erklärt, finde ich. Also er kam aus einer langen Verletzungspause einfach zurück, hat jetzt 2 Spiele über 90 Minuten gemacht. Da muss man natürlich aufpassen, dass man ihn nicht sofort wieder ans Maximum bringt und sofort dann die nächsten Schwierigkeiten riskiert. Und natürlich hat Niko Kovac dabei auch im Kopf gehabt, dass der jetzt zur Nationalmannschaft fährt und er ihn nicht irgendwie jetzt in Dortmund hat, wo er ihm dann 3-4 Tage Urlaub mal geben kann oder so ein bisschen Regeneration gönnen kann, sondern der fährt zur Nationalmannschaft. Und auch das hat Niko Kovac im Kopf, wenn er dann so eine Mannschaft baut für so ein Spiel, dass er weiß, okay, der ist viel belastet, der wird auch in den nächsten Wochen sich zwingend geschont. Jetzt gebe ich ihm vielleicht mal die Pause in der Phase, wo es dadurch jetzt ging, dass Niklas Süle wieder zur Verfügung stand, konnte das mal machen. Und ich halte das für genau richtig, weil du hast ja sonst, es passiert ja sehr, sehr schnell, dass so ein Spieler dann wieder einsetzt. Der Körper ist da noch gar nicht so richtig dran gewohnt, wieder im Dreitagesrhythmus 90 Minuten zu gehen. Und du jagst ihn aber da durch, weil du ihn unbedingt brauchst und dann die Quittung kriegst du dann irgendwann. Und deswegen war es genau richtig, das jetzt so zu machen. Das hat ja auch gut funktioniert. Süle und Anton haben da gemeinschaftlich einen sehr, sehr wunderschönen Abwehrfehler produziert, den man so auch so schnell wieder nicht sehen wird, glaube ich. Aber insgesamt stand diese Abwehr ja trotzdem recht stabil oder stand die gesamte Mannschaft recht stabil. Und von daher.
Ich hatte schon ganz vergessen, dass der Süle ja auch noch beim BVB beschäftigt ist. Man hat ihn ja schon fast vom Radar verloren. Jetzt ist Nico Schlotterbeck für die Nationalmannschaft nominiert worden. Malte hat es gesagt. Peter Neururer soll sich darüber furchtbar aufgeregt haben, wie ich hörte.
Im Fan-Talk bei Sport1, genau. Zusammen mit Markus Babbel, der konnte es auch nicht begreifen.
Wie siehst du das? Ist das zu früh? Sollte man Schlotterbeck mehr schonen? Oder sagt man, Junge, wenn du fit bist, um bei Borussia Dortmund zu spielen, bist du auch fit für die Nationalmannschaft, doch 2 wichtige Länderspiele zu bestreiten?
Ja, also das ist ja der klassische Interessenkonflikt. Natürlich hätte Niko Kovac den auch sehr viel lieber jetzt in Dortmund behalten. Aber ich kann ja auch also dann die Position des Nationaltrainers komplett nachvollziehen, dass Julian Nagelsmann sagt, okay, der ist wieder fit, der hat jetzt mehrere Spiele über 90 Minuten gebracht. Der ist ein wichtiger Teil meines Kaders. Wir gehen auf eine WM zu. Natürlich will ich den dann bei mir haben.
Und Rüdiger ist verletzt als Abwehrchef, ne?
Genau, das kommt hinzu. Und einen für die linke Innenverteidigerposition, da hat er nicht so viele. Von daher, den dabei zu haben, auf jeden Fall. Und selbst wenn er ihn nicht so wahnsinnig viel spielen lassen würde, geht es ja jetzt auch schon darum, irgendwie eine Mannschaft zu bauen in Richtung 2026 und dass sich da was findet. Deswegen finde ich das total nachvollziehbar und aus Julian Nagelsmanns Sicht auch total richtig, dass du einen Spieler, der natürlich absehbar eine große Rolle spielen soll, dass du den mitnimmst. Zumal, auch wenn Rüdiger jetzt nicht verletzt wäre, der hat ja zuletzt auch eher mittelgut gespielt, um es mal vorsichtig zu sagen. Der hat in Madrid auch ist er längst nicht mehr unumstritten. Also da würde ich mal ein Fragezeichen hinmachen, ob der wirklich auch zur Stammmannschaft gehört, wenn man dann in die WM geht, weil er hat eine unfassbare Standing in der Nationalmannschaft. Er kommt aus einer guten Zeit bei der Nationalmannschaft, aber jetzt, man kann sich nicht sicher sein, dass er bei Real Madrid regelmäßig spielt. Man kann sich nicht sicher sein, dass er diese Böcke, die jetzt sich gehäuft haben in letzter Zeit, dass er die nicht rauskriegt. Also er und Jonathan Tah zusammen, das war zuletzt nicht mehr so toll. Und von daher kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, dass Julian Nagelsmann da nochmal eine Alternative jetzt auch schon mitnimmt, auf die er wo wir doch mal alle von ausgehen, auf jeden Fall setzen wird. Wenn nicht zur WM als Stammspieler, was mich überraschen würde, dann ja allerspätestens danach ist dann, glaube ich, Nico Schlotterbeck unumstrittener Abwehrchef der deutschen Nationalmannschaft.
Was ich ja das Überraschendste finde bei Borussia Dortmund und der jüngsten Entwicklung, 5 Bundesligaspiele sind gespielt, 3 Gegentore. Das zeigt ja schon eine Stabilität, wenn man nicht mehr kassiert als der FC Bayern und wenn man weiß, dass diese 3 Tore ja in einem Spiel gefallen sind. Ist das jetzt Glück oder ist das tatsächlich auch eine Handschrift des Trainers, dass er sagt, Stabilität, du hast dein Lieblingswort heute, dann in der Abwehr? Oder ist eher das Punktstück doch die Offensive, weil 4 Tore gegen Juventus Turin und jetzt 4 Tore gegen Bilbao in der Champions League muss man ja auch erstmal schießen, ne? Ja, jetzt kommt jetzt nicht mit der Balance zwischen Offensive und Defensive. Ich sehe das dir schon an, dass du damit hinaus willst. Aber die Abwehrarbeit scheint ja, sag mal, einen Sprung gemacht zu haben.
Absolut. Und das ist das, was ich vorhin einmal angerissen habe. Das ist ja nicht nur Verdienst der 3 Menschen, die da hinten drin stehen, sondern dass die gesamte Mannschaft sehr konsequent gegen den Ball arbeitet. Eine Formulierung, die ich nicht so mag, weil Fußball gegen den Ball zu spielen ist eigentlich eigentlich immer eine schwierige Formulierung, aber es ist ja am Ende so, dass die gesamte Mannschaft sich jetzt sehr viel stärker und sehr viel dezidierter der Abwehrarbeit einfach verschreibt. Also Karim Adeyemi ist ja das beste Beispiel. Das hat er früher auch phasenweise gemacht, aber jetzt macht er das sehr, sehr konstant, dass er den Bällen einfach nachgeht, dass er grätscht und dass er sich auch, man inzwischen auch merkt, er definiert sich fast schon so ein bisschen darüber und freut sich auch total darüber, wenn er mal nach hinten sprintet und einen Ball abgrätscht, da feiert er sich fast so sehr wie für ein Tor. Also da hat Kovac das geschafft, so einen bestimmten Geist in diese Mannschaft zu implementieren, dass sie diese Meter macht in der Abwehrarbeit und dass alle diese Meter machen. Und das ist eben der Schlüssel. Und dann kannst du eben auch überstehen, dass dir Nico Schlotterbeck eine Weile fehlt, weil du dann einfach eine Abwehr die Arbeit sehr, sehr erleichterst, dadurch, dass alle das mitdenken. Aber es sind natürlich auch einige Spieler hinten, die das jetzt herausragend gut gemacht haben. So ein bisschen unter dem Radar fliegt meiner Meinung nach Rami Benzebaini, der sowohl außen wie auch innen, je nachdem, wo er gebraucht wurde, einfach absolut verlässliche Größe, das sehr, 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 sehr gut macht. Und ein zweites ist, dass diese Mannschaft nach vorne auch ein bisschen klüger spielt, auch nicht mehr so, das war auch oft ein Problem, so auch gerade in der Scheinzeit, so Ballverluste in ganz gefährlichen Zonen, weil du einfach auf Teufel komm raus einen flachen Aufbau gespielt hast und dich dann in Situationen manövriert hast, da verlierst du den Ball und 3 Sekunden später klingelt es hinten. Das passiert einfach nicht mehr. Also das ist am Ende ist das ein Verdienst des Trainers, natürlich, dass er es geschafft hat, der gesamten Mannschaft da diesen defensiven Geist einzuimpfen. Und das ist eine wirklich der großen Leistungen von Niko Kovac, dass er das so geschafft hat bei einer Mannschaft, wo wir alle schon eigentlich nicht mehr dran geglaubt haben, dass sie das kann.
Heißt aber in letzter Konsequenz, dass man Kapitän Emre Can nicht mehr braucht, wenn er wieder zurückkehrt.
Weiß ich gar nicht, ehrlicherweise. Also, weil den fand ich schon zuletzt in der Abwehr auch sehr, sehr gut. Also ich bin der festen Überzeugung, dass man jetzt den Platz für ihn in der Abwehr absolut gefunden hat. Er ist aus meiner Sicht kein Sechser, wo er ja lange gespielt hat, sondern also als zentrale Figur in der Abwehr hat er wirklich sehr, sehr gute Spiele gemacht. Wird spannend. Also Schlotterbeck sehe ich natürlich unumstritten. Ich Waldemar Anton ist dann für mich der Nächste, aber dann ist ja schon die Frage, dann könnte Emre Can ja da schon ganz gut das ergänzen in diesem Dreierverbund. Also ich glaube schon, dass Niko Kovac auch viel auf ihn hält und dass er als Führungsspieler sehr viel wichtiger ist, als wir das von außen oft wahrnehmen. Also das ist schon, wenn du dich unterhältst mit Mitspielern, dass er der Mannschaft schon auch eine gewisse Energie gibt auf dem Platz, dass er in der Kabine wichtig ist. Das könnte natürlich auch von der Bank aus sein. Aber ich glaube, Emre Can wird so ein bisschen unterschätzt in seiner Gesamtwichtigkeit für die Mannschaft. Von daher glaube ich, und Niko Kovac schätzt ihn sehr, von daher glaube ich schon, dass er da ihm einen Platz finden wird, wenn er denn die Form erreicht, die er vor seiner Verletzung hatte. Das wird ja auch eine Weile dauern nach so einer langen Pause.
Jetzt hat Niko Kovac ja gesagt, dass er nach dem Spiel gegen Leipzig dann auch so eine Art Saisonstartfazit dann mal ziehen will. 3 Spiele auswärts, 3 Spiele zu Hause und eben die ersten Partien in der Champions League sind dann gespielt. Dann ist eine Länderspielpause, dann kann man ja auch mal ein bisschen innehalten und mal gucken. Ist denn Leipzig jetzt tatsächlich der Realitätscheck, der dann über diesem Saisonstart irgendwo dann auch steht oder der diesen Saisonstart dann abschließt?
Also etwas künstliche Trennung. Also ich würde die Bayern, ich persönlich würde die Bayern gerne noch mit reinnehmen, um es dann wirklich endgültig
zu
bewerten.
Ich auch,
weil
ja.
Das ist
man
denkt
nicht nur von Spiel zu Spiel, Malte.
Ja, obwohl Kovac ja auch gesagt hat, Meisterträume nicht, das ist gar nicht unser Anspruch und das treibe ich den Jungs schon noch aus. Deshalb vielleicht ist es ganz cool, das Spiel um Platz 2 quasi als Saison-Lackmustest zu nehmen.
Ja, also die Spieler sehen das aber dezidiert anders. Die wollen schon Meister werden. Also das finde ich ehrlich übrigens auch, um den kleinen Flenker zu machen, finde ich auch sehr gut, dass sie das so offensiv sagen. Also das, ehrlicherweise nervt mich das immer so ein bisschen, dieses, also klar kann man sich nicht hinstellen und sagen, wir werden auf jeden Fall Meister, dann würden wir zu Recht sagen, ja, es gibt auch noch die Bayern, die sind auch nicht so schlecht, aber anzutreten und zu sagen, ich trete an, um Meister zu werden, das sollte doch das Normalste der Welt sein.
Danke, Sebastian, dass du das so sagst.
Ja, nicht um Platz 3 oder 4.
Alle schwärmen davon, die beste Bayern-Start ever, ja, aber dann guckst du in die Tabelle und Dortmund ist nur 2 Punkte dahinter. Also so schlecht scheint es ja auch an den ersten 5 Spieltagen nicht gemacht zu haben. Insofern darf man schon mutig sein und wenn es nachher nicht passt, okay, so what. Aber
ja, dann ärgerst du dich
sollte
sowieso.
Man das,
also,
ja,
ne? So, ist ja ne? Egal, was du vorher gesagt hast. Aber
23 lagen sie aber auch nach den ersten 5 Spielen nur 2 Punkte dahinter und am Ende waren es 27 oder so. Also von daher.
Ja, hast du nicht zugehört, Malte? Wir reden doch die ganze Zeit davon, dass Nico Kovac das alles anders macht. Ja?
Schon mal davor dann am Ende. Also das ist
stimmt.
Ja, aber natürlich ist Leipzig, um auf die Frage zurückzukommen, schon jetzt ein ganz guter Gradmesser. Also womit ich auch, nächstes Thema, was ich nicht so erwartet habe, um mal meine Qualifikation als Experte hier zu untermauern, dass sie unter Ole Werner sich so schnell dann einfinden, wenn man dieses 0-6 gegen Bayern am Anfang mal so ein bisschen ausklammert. Aber seitdem ist das ja auch, finde ich, sehr beeindruckend, wie die mit einer ziemlich stark neu formierten Mannschaft jetzt doch wieder relativ guten Fußball spielen. Also das ist ja, wenn es diesen riesen Umbruch bei Leverkusen nicht gegeben hätte, dann würden alle über den Leipziger Umbruch vermutlich reden, weil die da auch 7-8 Spieler getauscht haben. Machen das dafür sehr gut. Und da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das gegen Dortmund aussehen kann, weil natürlich Leipzig auch Mittel hat, mit denen man Dortmund gut wehtun kann. Dieses bisschen eklig sein im Pressing, das schnelle Umschalten, also all das, was Leipzig zu guten Zeiten immer ausgezeichnet hat, das mag man in Dortmund traditionell nicht so wahnsinnig gerne. Mhm. Von daher bin ich da sehr gespannt. Und wenn Nico Kovac danach ein Zwischenfazit ziehen will, dann werde ich es mir gespannt anhören, was er zu sagen hat. Aber Spiel 7 finde ich dann doch noch einen Tacken spannender.
Also deuten wir doch darauf an, ob es Boom oder Bumm macht. Das hängt ein bisschen von dem Spiel zu Hause gegen Leipzig ab und vom Spiel gegen Bayern München. Danach würdest du auch sagen, weiß man, wohin die Reise gehen wird in dieser Saison.
Danach sollte man das wissen, aber die Mannschaft ist ja nie frei von Überraschungen. Aber klar, also wenn du nach diesen Spielen kannst du zumindest eigentlich sehr, sehr klar formulieren, was drin sein sollte und was Ziel sein sollte und was diese Mannschaft anstreben sollte. Das auf jeden Fall. Ob das dann am Ende nach 34 Spieltagen auch so eintritt, ist ja immer das andere. Malte hat es ja zu Recht auch gesagt, es gab schon solche Starts und danach ist man komplett abgeschmiert. Du erinnerst dich ja sicher auch noch sehr gut an Peter Bosch damals, der auch einen der besten Starts der Vereinsgeschichte hingelegt hat und dann im November schon entlassen war. Oder Anfang Dezember, ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, vom Spätherbst, ne? Ja.
Es war kalt auf jeden Fall, als wir vor der Geschäftsstelle lauerten.
Frühwinter oder Spätherbst, je nachdem, ne?
So, also das kann natürlich immer schnell in die eine oder andere Richtung gehen. Ja. Aber natürlich hat man danach ein sehr gutes Bild über die Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft.
Aber das Spiel gegen Leipzig, das letzte Aufeinandertreffen in der Bundesliga, das war ja eine Niederlage für die Borussia Dortmund, aber hat ja im Grunde diesen Trend, dem du immer noch nicht so ganz traust, ja ausgelöst, weil damals Kovac auf die Idee kam zur Pause, ich stelle jetzt um auf Dreierkette und das ja nicht mehr gelassen hat, offensichtlich sehr erfolgreich. Und daher hat das schon immer so Bedeutungscharakter.
Ja, definitiv. Also wird ja so ein bisschen vergessen, dass der Start unter Kovac tatsächlich überhaupt nicht gut war eigentlich. Also das erste Spiel gegen Stuttgart war grauenhaft und dann auch einige andere haben nicht so funktioniert. Und dann hat er aber irgendwann tatsächlich die richtigen Handgriffe gefunden, die richtigen Schlüsse gezogen und einer dieser richtigen Handgriffe war die Umstellung auf die Dreierkette, mit der sich die Mannschaft sehr, sehr wohl fühlt. Was auch daran liegt, dass in diesem Kader ja eigentlich keine richtigen Außenverteidiger sind, sondern mehr so eben das, was man heute Schienenspieler nennt, die sich da sehr viel wohler fühlen und das passt sehr viel besser auf diesen Kader und auch, du hast auch keinen klaren Sechser eigentlich und von daher tut das den Mittelfeldspielern auch ganz gut, wenn drei Innenverteidiger hinter ihnen sind, also das ist die passende Aufstellung oder die passende Formation dafür und deswegen sehe ich auch keinen Grund, dass Kovac so schnell davon abrücken wird.
Holen wir mal die Glaskugel raus, Pitt, oder?
Natürlich, ich habe darauf gewartet, dass du es endlich machst, ja. Genau.
Ja, ich sehe dich schon so bittend gucken, deshalb hole ich sie jetzt auch. Sebastian, was glaubst du denn, wie geht's am Wochenende aus? Ich lege mal vor, ich sage, es gibt ein 2-2.
Ich erwarte ein 3-1 für Borussia Dortmund.
Also der Trend setzt sich fort. Pitt, was glaubst du?
Ich gucke natürlich wie immer in meine Kicktipp-App, wo wir ein Tippspiel haben bei Feverpitch. Und dann sehe ich Borussia Dortmund gegen RB Leipzig 1-1. Und dann so wird es auch kommen. Ich habe nämlich gerade einen Lauf im Tippspiel. Deswegen bin ich da sehr zuversichtlich.
Ich fürchte, du bist an mir vorbeigezogen, weil ich 2 Spieltage tatsächlich vergessen habe zu tippen. Mir fiel es dann immer Sonntagabend ein, dass ich doch tippen wollte. Du hast es pünktlicher gemacht. Ich wollte immer die letzten Informationen, die letzten Talks hier noch aufsaugen und dann tippen und dann habe ich es vergessen. Ja.
So ist das manchmal, ne? Wer zu spät kommt, ne, bestraft das Leben oder das
so Tippspiel. Sieht's aus. Wir waren alle pünktlich heute hier im Podcast. Sebastian war pünktlich, hat geliefert. Wir sagen vielen Dank und ein schönes Fußballwochenende.
Danke. Ja, ich danke.
Feverpitch, der Fußballpodcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.